Ganz herzlichen Dank. Ich lade euch ein, gerne nochmal aufzustehen, wenn es möglich ist, dass wir nochmal miteinander beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns so liebst, wie wir sind. Ob wir eine gute Woche hinter uns gebracht haben, wo wir den Eindruck haben, es hätte besser nicht sein können, oder wir Zeiten erleben, die uns sehr herausfordern, wo wir unzufrieden mit uns sind, wo wir mit unserer Nachfolge nicht so unterwegs sind wie wir oder wie du dir das wünschst. Herr, wo wir wie so ein unperfekter Käfer unterwegs sind. Herr, du liebst uns, du bringst uns hier zusammen und wir wollen uns jetzt durch diese Zeit, durch die Gemeinschaft und das Hören auf dein Wort wieder neu ausrichten lassen. Herr, was sind deine Gedanken über uns? Was ist dein Plan, den du für unser Leben hast? Was sind deine Absichten? Und ich bete, Herr, dass du uns begegnest, ganz persönlich in den unterschiedlichen Lebenssituationen, wo wir sind. Ich bete, dass du redest zu uns. Danke, dass du hier mitten unter uns bist, lieber Jesus. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Das hilft sehr, uns dem Thema zu widmen, worüber die Predigt heute steht. Was macht einen Christen eigentlich aus? Ich habe vor einiger Zeit eine sehr interessante Diskussion mitbekommen, ein Interview, und eine Dame, die verschiedene Christen interviewt hat, ein bisschen mit der kritischen Brille, was machen Christen eigentlich aus? Es waren öffentliche Medien und wie man so ein bisschen ahnen konnte, wurde natürlich so ein bisschen die kritische Keule geschwungen und intolerant und natürlich ein bisschen weltfremd, was manchmal so Christen natürlich vorgeworfen wird. Und ich war natürlich entrüstet und dachte, was für ein Bild haben Menschen von Jünger Jesu, von denen, die mit Jesus unterwegs sind, was strahlen wir für ein Bild in dieser Welt ab? Und dachte dann, ja, wir Christen müssen es doch eigentlich besser wissen. Wenn wir uns beschreiben würden oder eine Maßstabroute anlegen würden, da sähe es doch bestimmt anders aus. Wir müssten doch eigentlich wissen, worauf es Gott ankommt. Und dann war ich bei einer Leiterschulung und ich hatte auch so meine Fragezeichen. Da wurde auch gesagt, was macht denn einen vorbildlichen Christen aus? Er spendet natürlich regelmäßig, ist regelmäßig an Gemeindeveranstaltungen dabei, führt nach außen hin ein vorbildliches Leben und wahrscheinlich alles nicht falsch. Aber ich habe mich gefragt, ist es das, wonach Gott dich und mich beurteilt? Ist es das, was Jesu Herz entspricht? Sind es die äußeren Dinge, die so entscheidend sind? Oder wo würde Gott eigentlich den Maßstab anlegen? Wenn er heute in dein und mein Leben gucken würde, was sind die Dinge, die ihm besonders wichtig sind? Und das möchte ich mit uns heute entdecken aus einem Bibeltext, Markus 7. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr die gerne mit aufschlagen, aber ich lese sie auch immer Häppchen für Häppchen vor. Ich starte Markus 7 ab Vers 1. Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, was sie sich nicht vorher in der vorgeschriebenen Weise, wie sie sich die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferung der Alten. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts, ohne sich vorher einer Reinigung zu unterziehen. Sie befolgen noch eine Reihe anderer überlieferter Vorschriften über das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer fragten ihn also, warum richten deine Jünger sich nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren überliefert sind, und essen mit ungewaschenen Händen? Die damaligen Leiter, Pharisäer, Juden, Schriftgelehrten, die dachten in einem bestimmten System, wie ein ordentlicher Jude, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein hat. Er hat sich die Hände zu waschen, er hat dies und jenes einzuhalten, er hat sich nach den Vorschriften zu richten, die ja schon seit vielen Jahrhunderten das ganze Volk bestimmt haben, wonach man messen konnte, bist du ein guter Jude, ein mittelmäßiger oder ein schlechter Jude. Und diesen Maßstab legten sie natürlich auch an die Jünger Jesu an. Jesu hatte ja den Anspruch, er war ein Rabbi, ein Gelehrter, jemand, der die Schrift gut kannte, der Jünger um sich scharte, was damals gang und gäbe für Rabbis war. Und er sollte doch eigentlich genau wissen, wie Gottes Maßstab ist, was denn sein Urteil ist über Menschen und wie man sich als vernünftiger Jude, als gottesfürchtiger Mensch verhalten sollte. Und da gab es natürlich die Reinigungsvorschriften, die die damaligen Schriftgelehrten gut kannten und die sie natürlich auch Jesus in den Mund legten, dass er sie natürlich auch nicht nur kennen, sondern auch anwenden sollte. In 3. Mose sind die zu finden und sie machen in vielen Stellen sehr viel Sinn. Ich möchte mal so ein paar Dinge daraus vorlesen. Alles, worauf ein totes Tier gefallen ist, sollte im Wasser gewaschen werden. Die Reinigung der Gegenstände von Bakterien erreicht man, dass damals eben nicht viel Verunreinigung in das Volk gekommen ist. Auch wenn ein totes Tier gefallen war, musste es die Tongefäße, all das, was damit in Berührung gekommen ist, zerbrochen werden, musste besonders gereinigt werden. Und all diese ganzen Vorschriften machten damals unglaublich viel Sinn, auch dass man mit gewaschenen Händen auch Sachen pflücken sollte, wenn sie nicht getrocknet waren. Das waren ganz viele kleine Vorschriften, die in einem Wüstenvolk davor die Menschen bewahrt hatte, Krankheiten in das Lager zu bringen. Und wo Gott sich viel Gedanken gemacht hat und gesagt hat, diese Reinigungsvorschriften sind wichtig, damit das Volk überlebt, damit keine Bakterien hineinkommen, die das ganze Volk vielleicht in Krankheiten bringen. Und das waren ganz sinnvolle Gebote und gute Dinge, die zum einen natürlich zum Schutz des Volkes waren, aber die auch die Heiligkeit Gottes darstellen sollten, dass Gott Reinigungsvorschriften gegeben hatte, an denen man sich orientieren sollte. Soweit, so gut. Und jetzt war es halt eben an der Reihe, dass die Pharisäer sagten, hey Jesus, du kennst doch die ganzen Vorschriften. Du weißt doch, was ein ordentlicher, gläubiger Mensch, der sagt, ich möchte Gott nachfolgen, ich möchte ihn ernst nehmen, sich daran zu halten hat. Und sie hatten natürlich diese klaren Ideen und Vorschriften und sagten, Reinigungsvorschriften ist das Nonplusultra, wie du als gläubiger Mensch unterwegs bist. Und als dann Jesus und natürlich seine Jünger das Gebot hinter dem Gebot eigentlich verstanden und sagten, warum hat Gott das gegeben, gab es da ein bisschen Unruhe bei dem Volk und natürlich bei den Schriftgelehrten. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht bei uns auch oft so, dass wir so unseren Maßstab haben, wie ein guter Christ zu sein hat, wie wir ihn vielleicht an uns legen, wo wir sagen, so ist man als guter und vorbildlicher Christ unterwegs. Und wenn wir Menschen erleben, die ein bisschen davon abweichen, die manche Dinge vielleicht anders beurteilen, wo wir dann sagen, bist du eigentlich so gut unterwegs? Bist du so liberal wie wir? Bist du so konservativ wie wir? Machst du das genauso, wie es gut und wie es richtig ist? Wir haben einen Beurteilungsbogen, wie Menschen ihr Leben zu führen haben. Ob wir es wollen oder manchmal eben auch nicht. Und genau das ist, was Jesus uns heute fragen will. Wonach beurteilst du eigentlich dein Leben? Geistlichen Zustand und den geistlichen Zustand deiner anderen Brüder und Schwestern im Glauben. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, dass wir ja auch in unserem Land in politischen Diskussionen erleben, dass wir ganz schnell dieses Schwarz-Weiß-Denken haben. Wenn man Debatten verfolgt über die Klimakrise, dann ist es schwer zu sagen, ja, man kann Dinge von einer anderen Perspektive betrachten. Es gibt nur einen, du bist für uns oder du bist gegen uns. Bist du nicht dabei, bist du dagegen, demonstrierst du nicht mit, dann nimmst du das Klima nicht ernst, bist du bei dem nicht dabei, dann ist es etwas, wo man sagt, du bist vielleicht nicht ganz so richtig gut aufgeklärt. Und ich erlebe diese Tendenz häufig, wenn wir im Umgang miteinander unterwegs sind. Wenn wir einen Maßstab an uns legen, wo wir sagen, hey, so und so hast du zu sein, so und so ist ein guter Christ unterwegs, wie wir es vielleicht kennen, wie wir sagen, so müsste es sein. Und Jesus hat ganz andere Schwerpunkte. Jesus wird ja sehr, sehr deutlich, wenn wir so unterwegs sind mit einem Maßstabkatalog, dann sagt er, in dem Vers 6 geht es weiter, ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt habt. Gab Jesus zur Antwort. So steht es nämlich geschrieben, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Ja, ihr gebt Gottes Gebot auf und haltet dafür die Vorschriften, die sich Menschen ausgedacht haben. Dann fügte Jesus hinzu, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet dafür eure eigenen Vorschriften ein. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen kann, was du von mir bekommen haben müsstest, habe ich als Korban, als Opfer für Gott bestimmt. Auf diese Weise lasst ihr nichts mehr für eure Eltern zu tun und setzt so Gottes Wort durch eure eigenen Vorschriften außer Kraft. Das ist nur ein Beispiel dafür. für viele. Wenn Gott Gebote gibt, wenn er sie erlässt, und wir finden im Alten und Neuen Testament Anweisungen für unser Leben, dann sind sie in erster Linie gut. Sie sollen unser Leben verbessern. Sie sollen unsere Beziehung zu Gott auf ein nächstes Level bringen. Sie sollen uns dabei helfen, ein Leben zu führen, an dem Gott Freude hat. Schwierig wird es nur, wenn wir sagen, wir legen eigene Vorschriften dazu. Wir beurteilen auf einmal andere und sagen, hey, so und so ist es doch geschrieben, so und so hast du doch zu sein, so und so musst du doch dein Leben mit Gott führen. Und jetzt ist es hier, dass Jesus darauf ganz stark zielt und sagt, hey, das ist nur äußerlich zu sehen. Woran ich viel mehr interessiert bin, ist dein Herz. Ist, was es wirklich ausmacht, wenn du mit mir unterwegs bist. Dass dein Herz gefüllt ist von Gottes Liebe, von Gottes Heiligkeit und daraus erst eine Veränderung des Lebens erfolgt. Und ich habe so gedacht, ist das eigentlich so unser Thema? Haben wir nicht eher Schwierigkeiten damit, die Dinge, die für die meisten klar sind, richtig einzuordnen, für die Gebote, die sowieso schon da stehen, dass wir nicht irgendwas randichten, ist vielleicht nicht so die große Schwierigkeit, sondern dass wir viel darüber diskutieren, wie ist das heute gemeint. Das ist gut und das ist richtig so. Aber nochmal, wenn wir nur damit unterwegs sind, was macht ein gutes Christenleben aus? Welche Gebote sind jetzt einzuhalten, welche nicht? Verfehlen wir genau das, was Jesus eigentlich wollte. Denn dann sagt er weiter in Vers 14, dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu und versteht, was ich euch sage. Nichts von außen, was in den Menschen hineinkommt, kann ihn vor Gott unrein machen. Unrein macht ihn nur, was aus ihm selber kommt. Als er sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, wie er das denn gemeint habe. Habt ihr das auch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und nochmal, diese Stelle kann natürlich viel Brisanz mit sich bringen, dass man sagt, du, jetzt ist ja alles ganz egal, das, was ich in mein Leben hineinlasse, das ist ja alles optional. Es geht ja nur darum, was dann letztendlich aus meinem Leben rauskommt und nicht mit dem, was ich mich beschäftige. Das ist ein ganz schmaler Grat, was Jesus uns hier sagt. Und doch ist es wichtig zu verstehen, all die Dinge von außen, all das, was in dieser Welt passiert, an guten und herausfordernden Dingen, all das darf und soll uns nicht davon abhalten, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen, sondern er sagt, das, was außen um dich herum passiert, wo du sagst, die Umstände sind aber schwierig, all das, was ich gerade erlebe, macht es mir aber nicht leicht, ein guter Jünger Jesu zu sein, sagt Jesus, das, was außen passiert, was du an Dingen hast, das ist nicht entscheidend, sondern wie ist es in deinem Herzen? Es kann nicht in dein Herz kommen, wenn es gefüllt mit Gottes Geist und Gottes Liebe ist. Und da komme ich gleich zu, was Jesus damit gemeint hat. In Vers 20 sagt er, er fuhr fort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. All die ganzen äußerlichen Dinge, die wir vermeintlich für so wichtig erachten, wo wir sagen, das hilft uns, das ist gut für unser Leben, das ist vielleicht ein bisschen besser, das ist schlechter, sagt Jesus, das ist nicht entscheidend, sondern was mit deinem Herzen passiert. Wie geht's deinem Herzen? Nicht, wie ist dein äußerer Zustand? Ob du vielleicht gesund oder krank bist, ob du in einer Situation lebst, wo du sagst, boah, da fällt es mir nicht so leicht, Jesus nachzufolgen. Da sind manche Menschen um mich herum, die sind schwierig. Da gibt es Dinge, wo man sagt, da müsste man vielleicht noch das oder jenes tun, dieses Gebot halten, jenes Gebot halten, das schaffe ich vielleicht nicht. Und Gott sagt, wie geht's denn deinem Herzen eigentlich? Und ich glaube, dass Jesus dich das heute Morgen fragt, dich und mich. Wie geht's deinem Herzen? Wir alle haben mehr oder weniger Müll in unserem Herzen irgendwo angelagert. Gute und weniger gute Dinge erlebt, manche Umstände waren vielleicht förderlich, manche Dinge vielleicht weniger gut. Und Jesus sagt, die Äußerlichkeiten in deinem Leben, die Umstände sollen nicht dein Herz bestimmen, sondern dass dein Herz gefüllt ist mit den guten Dingen, mit dem Geist Gottes. Und da möchte ich auf zwei Punkte ganz besonders eingehen. Das erste ist, hast du ein neues Herz bekommen? Weißt du, dass du aus eigener Kraft es nicht schaffen wirst, ein gutes Leben vor Gott zu führen? Dass du die Gebote alle bis ins Letzte halten wirst, dass Gott irgendwann sagt, jetzt lebst du ein wunderbares Leben, jetzt bin ich zufrieden mit dir. Nochmal, das war dieser Text, wo Jesus uns sagt, hey, darauf kommt es nicht an, sondern es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du verändert bist von innen heraus. Und das Erste, was wir dafür brauchen, ist ein neues Herz, was Gott uns schenken möchte. Die Verheißung ist schon im Alten Testament aus Hesekiel 36, Vers 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich schreibe die Gebote in euer Herz hinein. Das war schon Gottes Ansinn, Gottes Wunsch für unser Leben, dass wir von innen heraus veränderte Menschen sind. Und die Frage, die ich uns wirklich stellen möchte, ist, wissen wir, weißt du, weiß ich, dass wir ein neues Herz bekommen, dass wir von der Dunkelheit ins Licht gekommen sind, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben, dass wir an den Punkt gekommen sind und ganz genau wissen, all das, wie Gottes Maßstäbe sind, sie werden nicht durch Äußerlichkeiten besser, sie werden nicht durch ein Zusammenreißen besser, sie werden nicht durch ein, ich streng mich mal an, ein guter Christ zu werden besser, sondern dass wir unser Leben Jesus wirklich hingeben und sagen, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche nicht nur ein Pflaster drauf, ich brauche nicht nur ein bisschen Arnika, ein bisschen Jod auf mein Herz, ich brauche eine komplette Transplantation. Und das ist hoffentlich etwas, was wir alle irgendwann erfahren haben. Einen Punkt in unserem Leben, wo wir Gott ganz bewusst unser Herz hingegeben haben und sagen, hier ist mein Leben, gib mir ein neues hin. Das ist das Erste. Das Zweite ist, jetzt ist es ja so, vielleicht hast du das schon erlebt, hast einen Neuanfang mit Gott gewagt, hast eine Umkehr, eine Buße erfahren, weißt, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und jetzt ist es ja so, all diese Dinge, die Jesus hier angeprangert hat, was hier aus dem Herzen kommt, Habgier, Bosheit, Ehebruch, Betrug, Ausschweifung, Neid, da denke ich so, manche Dinge, die finde ich immer noch in meinem Herzen wieder. Und vielleicht erlebst du das ja auch, wenn du sagst, hey, ich glaube an Jesus, ich lebe mit ihm. Aber es gibt da doch so manche Dinge in meinem Herzen, wenn ich ehrlich bin, die sind nicht so, dass sie wirklich von Freude, von Frieden, von Freiheit, von Liebe nur so überquillen, sondern vielleicht hat sich Bitterkeit festgesetzt. Vielleicht hat sich Neid festgesetzt. Vielleicht hat sich Betrug und all diese ganzen Dinge, die Jesus hier anprangert, eingesetzt in unser Herz. Und dann geht es darum, um einen kontinuierlichen Reinigungsprozess des Herzens. Hier geht Paulus nochmal im Römerbrief drauf ein. Da sagt er in Kapitel 2, Vers 3, Denkst du aber dies, o Mensch, der du dir richtest, dir so etwas tun oder dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Also hier geht es auch wieder darum, einen Maßstab, einen Richtschnur an andere zu legen. Und dann geht's weiter, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Und das ist eine Wahrheit, die ganz tief in unserer Nachfolge verwurzelt sein darf. Ein ständiger Prozess, Gott unser Leben hinzugeben. Und wenn ich nochmal ganz zu Anfang gehe, um die Einleitung, was macht einen guten Christen eigentlich aus? Was macht ein Jünger Jesu aus, wo man sagt, hey, das ist ein wirklich guter Christ? Dann ist es diese Einstellung, ein Wissen darum, ich brauche die kontinuierliche Vergebung Jesu. Ich brauche immer wieder eine Erneuerung, eine Reinigung, eine Buße, wo ich genau weiß, Gott, du willst mein Leben verändern. Es geht darum, eine ständige Haltung zu haben, Gott, dass du der Herr in meinem Leben sein sollst. Und dass dann der Heilige Geist Raum bekommt. Und das wünsche ich uns. dass wir immer wieder da unterwegs sind und sagen, wie sieht es in unser Herz eigentlich aus? Gibt es mehrfach Gedanken, wo wir merken, hey, das ist, was in unserem Herzen ist, hey, vielleicht bin ich schon lange mit Jesus unterwegs, aber da kommen immer wieder Gedanken hoch, da gibt es immer wieder Dinge, wo ich sage, das schaffe ich nicht durch äußerliches Zusammenreißen, durch ein, das muss ich jetzt machen, sondern durch eine Erneuerung des Herzens. Und Jesus lädt dich und mich heute dazu ein, wieder ehrlich zu sein vor ihm. Zum einen Gott nochmal ranzulassen an Themen, die wir vielleicht über Jahre und Jahrzehnte verdrängt haben und sagen, müssen wir nochmal in die Waschstraße, müssen wir nochmal in die Herzensreinigung. Und Jesus lädt uns ein dazu, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, lass dich doch erneuern, lass dich doch reinigen, lass dich doch wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und das ist kein einmaliges Erlebnis, sondern ein kontinuierlicher Zustand, dass wir ein Herz haben, wo wir sagen, bitte Gott, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, lass mich die Auswirkung, die Freude, den Frieden, wovon du sprichst, lass mich das wirklich erleben. Und ich glaube, dass Jesus das uns verheißt, dass wir so ein Leben führen können. Und wenn Bitterkeit, negative Emotionen, schwere, tiefe Gedanken noch da sind, wo wir den Eindruck haben, hey, die schaffen wir doch nicht durch irgendwie zusammenreißen, ein gutes Christenleben zu führen, möchte Jesus uns genau an diesen Punkt bringen und sagen, ich bin an deinem Herzen interessiert, nicht an äußerlichen Ritualen, nicht an dem, wie du nach außen vielleicht fromm unterwegs bist, ob du regelmäßig irgendwo in einen Gottesdienst gehst, ob du nach außen in ein vorbildliches Christenleben führst. Und nochmal, das sind gute Eigenschaften, aber sie kommen erst aus einem veränderten Herzen heraus. Sie kommen erst daraus, wenn wir wirklich erkennen, Jesus, du allein sollst der Mittelpunkt in meinem Herzen sein. Und ich möchte euch einladen, nochmal eine Zeit zu nehmen, wo Gott zu uns ganz bewusst reden kann. Wo er nochmal zu deinem Herzen spricht. Vielleicht hast du in der Predigt manche Dinge gemerkt, wo du sagst, ja, da gibt es Dinge, die möchte ich von Gott verändern lassen. Dann lass uns jetzt Zeit nehmen, einen kurzen Augenblick der Stille zu haben, wo du nochmal mit Gott ganz bewusst darüber sprechen kannst. Das Ganze werde ich dann mit einem Gebet abschließen und dann haben wir die Zeit im Abendmahl. Du wirst uns gleich darin einleiten, das nochmal durch ein Symbol der Vergebung, durch Brot, durch Wein zum Ausdruck zu bringen. Also wollen wir uns eine Zeit der Stille gönnen. Danke, Jesus, dass du so viel tiefer in unser Leben blickst als unsere Fassade, die wir manchmal aufsetzen, um andere Menschen, uns selber und vielleicht auch dich beeindrucken zu wollen und du doch so viel tiefer blickst. Herr, du weißt, wie es um unser Herz bestellt ist. Und dir sind Äußerlichkeiten nicht vollkommen egal, aber nicht so wichtig, sondern dir geht es vielmehr darum, ist unser Herz gesund? Ist es erfüllt von dem Heiligen Geist? Hast du darin ganz viel Platz und Raum? Und ich möchte beten für meine Freunde, für meine Geschwister hier im Heiligenhaus. Herr, wo Dinge im Herzen vielleicht über Jahre fest verankert sind, die Ungutes hervorgebracht haben, immer wieder hervorbringen. Unzufriedenheit, Neid, Verletzung, ganz viele Dinge, die du wirklich verändern möchtest. Da möchte ich jetzt beten, dass du uns jetzt begegnest. Dass du uns Dinge aufzeigst, die wir nochmal bekennen müssen und dürfen vor dir. Wo eine Reinigung in unserem Herzen notwendig ist. Herr, danke, dass deine Gnade größer ist als alles Versagen. Danke, dass deine Liebe so viel größer ist als alles, was wir uns jemals vorstellen könnten. Herr, wir geben dir unser Herz hin und sagen dir, du sollst der Herr in unserem Leben sein. Leite du uns, zeige du uns, was du von uns möchtest. Vergib uns unsere Schuld, vergib uns, wo wir auf Abwegen gegangen sind. Danke für ein neues Leben, was du uns gibst. Amen.